NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit diesen Schwerpunkten. Aufklärung nach Mordserie mit rechtsextremem Hintergrund. Innenausschuss des Bundestages fordert verbesserte Zusammenarbeit der Behörden. Konservative gewinnen spanische Parlamentswahl. Der Denkzettel für die Sozialisten ist auch das Thema des Kommentars. Heute im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Unruhen ohne Ende. Immer neue blutige Proteste in Ägypten. Griechenlandhilfe. Der neue Premier Papadimos ist zum Antrittsbesuch in Brüssel. Bildungsreport. Warum die Schulen im Süden Deutschlands besser sind als im Norden. Und Patientenkritik. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung veröffentlicht ihre Kundenbefragung. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Es ist kein Ruhmesblatt für die Behörden, das da heute im Innenausschuss des Bundestages ausgestellt wurde. Es ging natürlich um die Morde an Migranten und an einer Heilbronner Polizistin, die einer rechtsextremen Gruppe zugerechnet werden. Mittlerweile gäbe es rund ein Dutzend Beschuldigte und Verdächtige, hieß es heute nach der nicht öffentlichen Sitzung in Berlin. Der Innenausschussvorsitzende Bosbach von der CDU sagte hinterher, womöglich hätten die Taten verhindert werden können, wenn die Ermittler besser vernetzt gewesen wären. Georg Schwarte fasst zusammen.
Über 4 Stunden tagte der Innenausschuss hinter verschlossenen Türen. Wolfgang Bosbach, der Vorsitzende, mühte sich danach um Besonnenheit.
Es ging heute nicht um Schuldzuweisungen. Wir haben kein Tribunal veranstaltet und der Innenausschuss des Deutschen Bundestages ist auch kein Standgericht.
Aber dann platzte es doch aus ihm heraus. Die Details, die er und die anderen Mitglieder heute von Verfassungsschützern, BKA und dem Bundesinnenminister erfuhren, haarsträubend, sagt Bosbach.
Überall, wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht. Aber in einem einzigen Tatkomplex eine solche Fülle von Fehleinschätzungen, von unbedingt notwendigen Handlungen, die unterblieben sind, ist mir in meiner politischen Arbeit noch nicht begegnet.
Und Bosbach nennt ein Beispiel. 1998 schon entdeckten die Ermittler eine Garage voller Waffen und Sprengstoff.
Ein Verdächtiger ist dabei und er kann davonfahren. 13 Jahre später findet man ihn erschossen in einem Wohnmobil und in der Zeit dazwischen wurden 10 Morde begangen, 14 Banküberfälle, ein Nagelbombenattentat. Das alles ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unbegreiflich.
Seine Schlussfolgerung, diese Mordserie hätte möglicherweise verhindert werden können, wenn die Behörden ordentlich gearbeitet hätten. Wolfgang Wieland, Obmann der Grünen im Ausschuss, ebenfalls verstört. Viele Fragen, wenig Antworten. Auch das seine vorläufige Bilanz.
Auch die einfache Frage, ob es weitere Fälle gibt, dass rechtsextremistische Straftäter gegen die Haftbefehle vorliegen, abgetaucht sind. Also Parallelen zu dem Trio aus Thüringen konnte nicht beantwortet werden. Das zeigt, dass ein Zusammenfassen der Erkenntnisse aus dieser Szene wirklich dringend notwendig ist.
Eben das hat auch der Bundesinnenminister Friedrich erkannt. Er will jetzt die Rechte des Bundesamtes für Verfassungsschutz stärken, Barrieren zur Seite räumen, so sagt es Friedrich.
Wir müssen dafür sorgen, und das wird die Innenministerkonferenz zu entscheiden haben, dass wie beim islamistischen Terror das Bundesamt klar Federführung erhält, dass die Informationen, die dort in den Ländern gesammelt werden, dem Bundesamt ohne weitere subjektive Bewertung und Auswahl zur Verfügung gestellt werden.
Das einzurichtende Abwehrzentrum gegen rechten Terror soll dann in einer täglichen Lageauswertung diese Informationen zusammenführen. Stichwort Informationen. Nahezu stündlich gibt es neue Erkenntnisse. So erscheint mittlerweile der Mord an der Heilbronner Polizistin durch die Zwickauer Zelle ebenfalls in neuem Licht. Möglicherweise war die Frau kein wahlloses Opfer, sondern über ihre Familie mit einem der Täter bekannt.
Die Ermordung der Polizistin in Heilbronn stellt sich mittlerweile ganz anders dar, als in den letzten Monaten und Jahren vermutet. Und deswegen macht es wirklich Sinn, dass jetzt nicht jeden Tag neue Spekulationen ins Kraut schießen, sondern dass wir die sehr aufwendige und intensive Ermittlungstätigkeit der zuständigen Behörden abwarten.
Abwarten, ja. Selbst aufklären, was falsch lief, aber ebenfalls sagt die Opposition und spricht weiter von der Möglichkeit, das Ermittlungschaos von einem Sonderermittler oder einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten zu lassen. Morgen Vormittag jedenfalls diskutiert erst einmal der Bundestag. Am Mittwoch tagt das Parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste. Ausgang offen.
Die Bundeskanzlerin ließ gratulieren. Die Spanier sprechen von einem historischen Wahlsieg, den der neue konservative Ministerpräsident Rajoy gestern errungen hat. Die Konservativen haben jetzt die absolute Mehrheit im Parlament. Es gibt also politisch klare Verhältnisse in Zeiten der Finanzkrise. Die bisher regierenden Sozialisten erzielten das schlechteste Ergebnis seit der Wiedereinführung der Demokratie nach dem Ende der Franco-Diktatur 1975. Aussichten, Hoffnungen und Sorgen am Tag danach. Nicolas Buschlüter aus Madrid.
Trotz Wahlsieg dürfte Mariano Rajoy heute Morgen das Aufstehen ziemlich schwer gefallen sein. Einmal, weil bei der gestrigen Wahlparty mit Sicherheit reichlich Alkohol konsumiert wurde. Zweitens, weil die internationalen Börsen am Morgen die absolute Mehrheit der konservativen Volkspartei nicht im geringsten honorierten. Im Gegenteil, statt steigender Kurse wegen endlich stabiler politischer Verhältnisse in Spanien, sausten die Indizes erstmal in den Keller. Die Zinsen für spanische Staatsanleihen kletterten erneut auf ein beunruhigendes Niveau. Logisch, sagte dazu nur der Chef der Eurogruppe Jean-Claude Juncker. Regierungswechsel veränderten ja auch nicht die Problemlage. Der konservative Wahlsieg sei schon seit Wochen eingepreist gewesen. Zu den fallenden Zahlen dürfte ebenso beigetragen haben, dass Rajoy auch gestern Abend nicht von seiner nebulösen Wahlkampftaktik abwich, über seine Sparziele nichts zu sagen. Statt konkreter Ankündigungen erneut nur wohlklingende Phrasen. Ich weiß, was auf uns zukommt. Regieren in der schwersten Wirtschaftskrise seit 30 Jahren. Aber ab jetzt steht fest, wir werden nicht nur alles geben, wir werden es alle zusammengeben. In Schockstarre befinden sich dagegen noch die großen Wahlverlierer von gestern, die Sozialisten. Für sie ins Rampenlicht trat heute der noch amtierende Ministerpräsident Zapatero. Der Regierungschef war im Kampf gegen die Wirtschaftskrise ähnlich erfolgreich gewesen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Müde und ausgelaugt hatte Zapatero schließlich auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Wir akzeptieren diese Niederlage mit Besorgnis, na klar. Aber was für uns wichtiger ist, ist, dass Spanien liquide, solide und stabil bleibt und die wirtschaftliche Erholung bald wieder am Horizont auftaucht. Was jedoch vor der Erholung kommen dürfte, sind die rigorosen Sparmaßnahmen der neuen Regierung. Schon jetzt wird in Spanien über eine Giftliste der Konservativen spekuliert, mit Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben und im Sozialbereich. Kein Wunder, dass sich viele Spanier auch am ersten Tag nach den Wahlen große Sorgen machen. Ich habe Angst vor Kürzungen im Bildungs- und im Gesundheitswesen, weil uns das direkt berührt. Meine Kinder sind an einer öffentlichen Schule und wir haben keine Privatversicherung. Mit der Volkspartei wird überall gekürzt werden. Es war schon hart mit den Sozialisten, aber jetzt wird es noch einmal viel schlimmer.
Die Herausforderungen, denen sich der neue spanische Regierungschef stellen muss, sind groß, meint Reinhard Spiegelhauer in seinem Kommentar. Die größte Herausforderung aber warte in Berlin.
Die neue Regierung hat eine komfortable Mehrheit. Das ist gut. Denn damit hat sie ein Problem nicht, das der scheidende Ministerpräsident Zapatero hatte. Seine Minderheitsregierung musste in oft quälend zähen Verhandlungen Mehrheiten finden. Jetzt darf Mariano Rajoy ganz alleine zeigen, ob er die Krise meistern kann. Doch auch wenn sie ihn an die Regierungsspitze gewählt haben, viele Spanier sind sich da nicht so sicher. Und ich auch nicht. Denn er hat zwar angekündigt, er werde noch mehr sparen, ohne wirklich zu sagen wo, aber das eigentliche Problem Spaniens liegt woanders. Besser gesagt, es steht auf der Straße. Es sind 5 Millionen Arbeitslose. Es ist eine Wirtschaft, die sich nicht erneuert hat, nachdem die geplatzte Immobilienblase den Bausektor vernichtet hat. Und dieses Problem effektiv anzugehen, wird nicht zuletzt durch deutsche Politik erschwert. So sehen es viele in Spanien, und ich denke, sie haben recht. Angela Merkels Bremsen bei der Rettung Griechenlands, Irlands und Portugals hat die Lage erst so brenzlig gemacht, wie sie ist. Und ihr notorisches Beharren auf Haushaltsdisziplin greift ganz einfach zu kurz. Das beweisen die sogenannten Märkte praktisch tagtäglich. Und für Spanien wird es langsam gefährlich. Obwohl schon die Regierung Zapatero harte Sparprogramme aufgelegt hat und obwohl das Land weit weniger verschuldet ist als Deutschland, muss Spanien immer höhere Zinsen zahlen, zu einem guten Teil wegen gezielter Spekulation. Das lässt einen wachsenden Teil der Sparbemühungen nutzlos verpuffen. Ich denke, nicht nur für Spanien wäre es besser, wenn Europa etwas weniger Deutsch sprechen würde und stattdessen die Spekulationen an den Märkten endlich entschlossen und mit allen Mitteln stoppen würde. In Spanien gäbe es dann zumindest einen gewissen Spielraum, Impulse für die Wirtschaft zu geben und einen Umbau einzuleiten. Das würde nicht nur Menschen von der Straße holen, sondern nebenbei ganz automatisch auch die Schuldenquote drücken. Spanien und sein künftiger Regierungschef Mariano Rajoy steht, so glaube ich, im Grunde zuallererst vor einer großen Herausforderung. Und die heißt Angela Merkel.
Reinhard Spiegelhauer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Den dritten Tag in Folge haben sich heute in Kairo Polizisten und Demonstranten schwere Straßenschlachten geliefert. Seit Samstag seien dabei mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen, heißt es. Und längst finden die Straßenkämpfe nicht nur auf dem symbolträchtigen Tahrirplatz statt. Die Spekulationen reißen nicht ab, nach denen die Parlamentswahlen am kommenden Wochenende abgesagt werden könnten. Peter Steffe über den Stand der Dinge heute Abend.
6 Fahrzeuge der Kairoer Feuerwehr bahnen sich einen Weg durch die Menschenmenge, in einer Seitenstraße keine 100 Meter vom Tahrirplatz entfernt. In der 2. Etage eines 6-stöckigen Gebäudes brennt es lichterloh. Flammen schlagen aus den Fenstern, beißender Rauch steigt auf. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch eine Tränengaspatrone, abgefeuert von Sicherheitskräften der Polizei, erklärt ein Augenzeuge. Eine hat das Apartment getroffen. Das sind Spezialpatronen, die durch Fenster und Türen gehen. Ich war selbst früher Polizist des Innenministeriums. Ich kenne diese Dinger. Während die Feuerwehr löscht, gehen im Hintergrund die Auseinandersetzungen zwischen Staatsapparat und Demonstranten weiter. Wenngleich die Heftigkeit im Laufe des Tages etwas nachgelassen hat. Immer wieder fliegen Steine. Die Polizei, die nach wie vor mit Hundertschaften um den Tahrirplatz herum präsent ist, antwortet mit Gummigeschossen und Tränengas. Auf den Straßen rund um den ägyptischen Platz der Freiheit sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Herumliegende Steine, ausgebrannte Autos. Das sind Auswüchse, die unglaublich sind, so Amr el-Shalakani. Er ist Rechtsprofessor an der amerikanischen Universität in Kairo. Wir werden de facto seit 60 Jahren vom Militär regiert. Am 28. Januar ist die zivile Fassade des Militärs gefallen. Das Militär ist verantwortlich für die Gewalt der vergangenen Tage. Entweder sind sie inkompetent oder stecken schlicht hinter einem Komplott mit dem alten Regime Mubarak. Es ist alles schlimmer geworden seit der Revolution statt besser, so der Rechtsprofessor weiter. Er zeichnet ein düsteres Bild für kommende Woche. Ich fürchte, die Gewalt, die vor 2 Tagen begonnen hat, ist ein Vorgeschmack auf das, was uns am kommenden Montag erwarten könnte. Gewalt bei den ersten Wahlen des Landes. Entweder der Militärrat sagt die Wahlen ab oder wir sehen Phase 2 der Gewalt. Jedenfalls ist der Militärrat für die Sicherheit im Land zuständig und da hat er versagt. Zu solcherlei Vorwürfen nimmt das Militär keine Stellung, wohl aber zu den Spekulationen dieser Tage über eine mögliche Absage der Parlamentswahlen in Ägypten. Sie werden kommenden Montag stattfinden, so ein Sprecher des Militärrates am Nachmittag. Den Zeitplan, den wir angekündigt haben, werden wir entsprechend umsetzen. Zunächst gibt es Parlamentswahlen, dann wird ein Komitee gebildet, das die Verfassung des Landes ausarbeiten soll. Und dann wird es auch die Wahl des Präsidenten geben. Erst nach der Wahl des neuen ägyptischen Präsidenten will der Militärrat die Macht abgeben, heißt es. Wann das sein wird, ist bislang offen. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.
Es war der Antrittsbesuch des neuen griechischen Premierministers Papadimos in Brüssel beim Chef der EU-Kommission. Aber natürlich war es weit mehr als das. Es ging um die Frage, auf wie viel Unterstützung die Griechen künftig hoffen können, jetzt, wo sie versichern, dass die politischen Hausaufgaben im eigenen Land erst einmal gemacht seien. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Es wird schwer sein für Griechenland, die Wirtschaftskrise zu überwinden und die Reformen erfolgreich umzusetzen. Da waren sich EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und der neue griechische Premier Lukas Papadimos nach dessen Antrittsbesuch in Brüssel einig und fanden dafür nur einen Begriff: Herkulesaufgabe.
Mr. Papademos has taken on what might be described as a Herculean task.
I would have to agree with you that the task ahead of us is a Herculean one.
Er stimme mit Barroso darin überein, dass eine Herkulesaufgabe vor ihm liege, so Lukas Papadimos. Aber Griechenland werde alles tun, um die Herausforderung zu bestehen. Die Übergangsregierung bringe jetzt die notwendigen langfristigen Reformen auf den Weg, so der ehemalige Vizepräsident der Europäischen Zentralbank.
If we succeed to carry the main tasks effectively,
wenn wir es schaffen, die wichtigsten Aufgaben wirklich zu schultern, bereiten wir den Weg und sorgen für eine solide Grundlage für die nächste Regierung, den Prozess der Haushaltssanierung und Reformen fortzusetzen. Im Februar stehen in Griechenland Neuwahlen an. Die EU und der Internationale Währungsfonds fordern von den Parteien der Übergangsregierung eine schriftliche Bestätigung, dass sie zum Reformprozess stehen. Die hatte Papadimos nicht im Gepäck. Die konservative Nea Demokratia unter ihrem Parteichef Antonis Samaras sträubt sich gegen eine Unterschrift. Eine solche Bestätigung müssten die Parteien zwar liefern, um zu zeigen, dass Griechenland langfristig zu Reformen bereit sei, sagte der griechische Regierungschef. Aber es sei den jeweiligen Parteivorsitzenden überlassen, wie sie diese Verpflichtung zum Ausdruck bringen.
It's up to the leaders of the relevant parties to decide how this confirmation of the commitment will be made.
Der Chef der EU-Kommission rief die Griechen ein weiteres Mal zum nationalen Zusammenhalt auf. Nur so seien die über viele Jahre notwendigen Reformen umzusetzen. Unabdingbare Voraussetzung ist, dass Griechenland sich selbst helfen will, dass Griechenland wirklich zu einem breiten nationalen Konsens findet. Damit das Land nicht pleite anmelden muss, braucht es noch im Dezember weitere 8 Milliarden Euro aus dem ersten Kreditprogramm von Eurozone und IWF. Die Auszahlungen hatten die Geldgeber gestoppt, als der letzte Ministerpräsident Papandreou eine Volksabstimmung über die geforderten Reformen angekündigt hatte. Auch ein zweites Hilfspaket für Griechenland hängt davon ab, dass die Regierung die Reformschritte für mehrere Jahre festlegt. So hat Griechenland auf dem Eurogipfel Ende Oktober zugestimmt, den griechischen Schuldenstand bis zum Ende des Jahrzehnts auf 120% der Wirtschaftsleistung zu senken. Das wäre zwar immer noch das Doppelte des in der Währungsunion eigentlich zulässigen Wertes, aber bei einer aktuellen Verschuldung von rund 160% der Wirtschaftsleistung dennoch ein großer Kraftakt. Nach seinem Gespräch mit Barroso traf Papasimos auch EU-Ratschef Herman Van Rompuy. Morgen steht noch eine Begegnung mit dem Chef der Finanzminister der Eurozone, Jean-Claude Juncker, auf dem Plan. Und dann geht es für den neuen griechischen Premier endgültig an die harte Reformarbeit.
Sie ist ohne Zweifel so etwas wie eine politische Ikone, die Lady. So wird Aung San Suu Kyi in Birma genannt, in Myanmar, wie die dort regierenden Militärs sagen. Die Friedensnobelpreisträgerin hat weite Teile ihres Lebens in Hausarrest verbracht. Seit einigen Monaten kann sie sich aber wieder frei im Land bewegen. Überhaupt haben die Generäle plötzlich auf Entspannung geschaltet, nachdem sie jahrelang jede Opposition unterdrückt hatten. Nun hat Aung San Suu Kyi angekündigt, sie werde bei den kommenden Wahlen antreten. Es wird der entscheidende Test dafür sein, wie ernst es die Junta mit der Öffnung meint. Aus Singapur, Udo Schmidt.
Aung San Suu Kyi kehrt offiziell auf die politische Bühne Birmas zurück. Seit dem Ende ihres insgesamt 15-jährigen Hausarrestes, kurz nach den Wahlen in Birma im November vergangenen Jahres, hatte sich die Friedensnobelpreisträgerin bereits wieder politisch betätigt. Erst gegen den Widerstand der neuen Zivilregierung unter Präsident Thein Sein, die aus dem alten Militärregime hervorgegangen ist, dann mit Duldung der Regierung. Seit Wochen war klar, Birmas Regierung sucht internationale Anerkennung und ist bereit, die Nationale Liga für Demokratie, die Partei Aung San Suu Kyis, wieder zuzulassen. Diese hatte 1990 Wahlen gewonnen, war von den Militärs aber an der Regierungsübernahme gehindert worden. Nun hat am Freitag erst die Nationale Liga verkündet, an Nachwahlen für 48 Parlamentssitze teilnehmen zu wollen. Heute erklärte Parteisprecher Nian Win, Aung San Suu Kyi selber werde antreten. Aung San Suu Kyi beabsichtigt, an den kommenden Nachwahlen teilzunehmen. Es ist nur noch nicht entschieden, in welchem Wahlkreis. Für die Friedensnobelpreisträgerin ist die Nachwahl die schnelle Gelegenheit, in die offizielle Politik Birmas zurückzukehren. Gleichzeitig ein wichtiger Test für die Beliebtheit der Oppositionsführerin und ihrer Partei. Grundsätzlich, so Sprecher Nian Win, wolle die Nationale Liga für Demokratie aber vor allem neuen Kräften eine Chance geben. Wir wollen vor allem junge Menschen und Vertreter der ethnischen Minderheiten in Birma nominieren. Und wir laden auch politische Aktivisten ein, die der Partei nicht angehören. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Barack Obama während des ASEAN-Gipfels auf Bali bekannt gegeben, dass Außenministerin Hillary Clinton bereits am 1. Dezember nach Birma reisen werde. Die Mitgliedsländer der asiatischen Staatengemeinschaft ASEAN hatten entschieden, Birma 2014 den ASEAN-Vorsitz zu übertragen. Birmas Präsident Thein Sein hatte vor einem Monat die Freilassung von 200 politischen Gefangenen angeordnet. Noch immer sitzen aber mindestens 500 Oppositionelle in Birma in Haft. Auch deren Freilassung gilt als wichtiger Beleg für den ernsthaften Willen zur Demokratie der Regierung.
Woran liegt es, dass sich in den Schulen und an den Universitäten im Süden der Republik offenbar besser lernen lässt als im Norden? Das sind die Fragen, die sich heute stellen am Tag, an dem die Ergebnisse des neuen Lernatlas öffentlich wurden. Dieser Lernatlas, den die Bertelsmann Stiftung erhebt, gilt als aussagekräftige Studie zum deutschen Bildungsniveau. Anja Günther fasst zusammen.
Der deutsche Lernatlas 2011 der Bertelsmann Stiftung zeigt auf den ersten Blick eines. Im Süden Deutschlands ist die Bildungssituation ziemlich gut, im Norden dagegen eher mau. Der neue Lernatlas ist so detailliert wie kaum eine Studie zuvor. Denn die Experten haben nicht nur untersucht, wie gut es sich in einem bestimmten Bundesland lernen lässt. Es wurden auch die Daten der mehr als 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte durchleuchtet. Bemessungsgrundlage war nicht nur das Lernen in der Schule und an der Universität. Untersucht wurden auch die Möglichkeiten des persönlichen, sozialen und beruflichen Lernens. Programmleiter Frank Frick.
Wir lernen nicht nur in der Schule und nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Chor, im Verein, in der Familie, in der sozialen Gemeinschaft, in unserer Nachbarschaft. Und wir lernen da viele Sachen, die wir eben auch in der Schule und sonst wo brauchen, nämlich wie wir miteinander gut auskommen, wie wir Konflikte regeln können.
In keiner der Ranglisten liegt der Norden ganz vorn. Die besten Lernbedingungen finden sich der Bertelsmann-Studie zufolge in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen. Schleswig-Holstein und Niedersachsen folgen auf den Plätzen 8 und 9, Hamburg auf Rang 11, direkt hinter Nordrhein-Westfalen. Mecklenburg-Vorpommern ist das Schlusslicht unter den Flächenländern. Beispiel Wismar. In der 45.000 Einwohnerstadt sind die Lernbedingungen so unzureichend wie sonst nirgendwo, heißt es im deutschen Lernatlas. Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsminister Matthias Brotkorb, SPD, will die neue Studie nicht überbewertet wissen und hält sie teilweise sogar für problematisch. Brotkorb sagte auf NDR Info.
Gerade was die schulischen Leistungen angeht, beruft sich die Studie teilweise auf Daten aus dem Jahre 2006, PISA-Daten, IGLU-Daten. Insofern werden da teilweise Daten verwendet, die vielleicht aufgrund von Politik vor 10 oder 12 Jahren entstanden sind. Und letztlich kommt immer wieder dasselbe dabei heraus, dass wir ein Problem haben, und das trifft aber ganz Deutschland, uns allerdings besonders, nämlich die Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler. Insofern kein relevanter Erkenntnisfortschritt.
Eher durchwachsene Noten gab es auch für Nordrhein-Westfalen, besonders in der Sparte soziales Lernen. Dabei geht es um soziales Engagement und politische Teilhabe der Einwohner. In der entsprechenden Rangliste stehen alle NRW-Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern in der unteren Hälfte, Bonn und Münster mal ausgenommen. Ganz grundsätzlich kommen die Experten der Studie zu dem Schluss, dass die Lage in den ländlichen Regionen besser ist als in den städtischen.
Auf dem Land ist das soziale Leben intakter. Deswegen finden wir dort insbesondere eine höhere Quote an ehrenamtlichem Engagement. Wir finden dort mehr politische Teilhabe. Wir finden dort häufig bessere soziale Integration.
Dass es in der Bildungsrepublik Deutschland große Unterschiede zwischen Nord, Süd, Ost und West gibt, ist nichts Neues. Schon die diversen PISA-Tests, mit denen die Leistungen der Schüler in den einzelnen Bundesländern verglichen wurden, hatten gezeigt, dass der Süden und Teile des Ostens die Nase vorn haben und der Norden hinterherhinkt. Überraschende Erkenntnisse bietet die Bertelsmann-Studie also eher nicht.
Seit 5 Jahren befragt die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV die deutschen Patienten regelmäßig dazu, ob und wie sie mit den Leistungen des Gesundheitssystems zufrieden sind. Bekanntlich ist dieses System ja das teuerste weltweit und da liegt die Frage nahe, was es zu leisten imstande ist. Die Kassenärzte haben das Ergebnis der jüngsten Studie heute vorgelegt und Peter Mücke hat sie gelesen.
Wenn man eine Studie in Auftrag gibt, dann hebt man auch gerne die Ergebnisse hervor, die einem gut in den Kram passen. Das ist bei Deutschlands oberstem Kassenarzt Andreas Köhler auch nicht anders.
Das Thema Wartezeiten scheint aus Sicht der Patienten längst nicht so kritisch zu sein, wie es die Krankenkassen aktuell gerne darstellen. Immerhin haben 3/4 der Befragten die Wartezeit auf einen Termin als nicht zu lang empfunden.
Aber 22% mussten mehrere Wochen auf einen Termin warten, 11% 1 bis 3 Wochen, weitere 11% sogar länger als 3 Wochen. Das sind Zahlen für gesetzlich Versicherte. Bei Privatpatienten lag die Wartezeit fast nie über 3 Wochen. Und diese Zahlen geben dann auch Köhler zu denken.
3 Wochen mag mal für eine Vorsorgeuntersuchung akzeptabel sein, aber wenn es sich dann um Akutfälle handelt, müssen wir da dran arbeiten.
Handlungsbedarf sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung auch bei den sogenannten IGE-Leistungen. Das sind Behandlungen, die die Krankenkasse nicht zahlt, weil sie medizinisch nicht unbedingt notwendig sind, die der Arzt aber privat den Patienten verkauft.
Neben anderen Empfehlungen erscheint es mir wirklich notwendig, dass nicht der Eindruck entsteht, dass hier das Arzt-Patienten-Verhältnis Verhältnis genutzt wird, um etwas zu verkaufen, dass man dem Versicherten eine Bedenkzeit gibt. Und das macht man am besten, indem man ihm nochmal die Chance gibt, aus der Praxis rauszugehen, darüber zu reflektieren, sich vielleicht zu informieren und dann wiederzukommen.
24% der Befragten haben angegeben, dass sie von ihrem Arzt, meist von einem Facharzt, solche IGE-Leistungen angeboten bekommen haben. Fast 2/3 haben sie auch angenommen und aus eigener Tasche bezahlt. Dabei empfand fast jeder Fünfte die Bedenkzeit als zu kurz.
Es wäre aus Sicht der KBV fatal, wenn damit das nachgewiesen hohe Vertrauen der Patienten in die Ärzte Schaden nehmen würde. Weshalb ich an dieser Stelle auch an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte appelliere, sehr sorgsam mit diesem Vertrauen umzugehen.
KBV-Chef Köhler nutzte aber auch die Gelegenheit, die Krankenkassen heftig anzugehen. Bei drohenden Pleiten, wie bei der City-BKK, müssten die Kassen schnell und unbürokratisch handeln.
Insgesamt scheint der Informationsbedarf der Menschen in Bezug auf die Versorgung überhaupt nicht gedeckt. Und wenn die Krankenkassen, die immer für sich reklamieren, ihre Versicherten zu informieren, diesem Anspruch dann nicht mehr genügen, dann müssen wir wohl als Ärzteschaft das verstärkt selbst in die Hand nehmen.
Köhler brachte heute einen Kassennavigator ins Gespräch, mit dem die niedergelassenen Ärzte aus ihrer Sicht die Krankenkassen bewerten wollen. Eine Retourkutsche der Ärzteschaft, denn die Kassen betreiben schon seit längerem Internetportale, auf denen Patienten Ärzte bewerten können, was der KBV ein Dorn im Auge ist.
In Deutschland sinkt die Zahl der HI-Neuinfektionen. 73.000 Menschen leben hierzulande mit HIV/AIDS. Diese Zahl hat das Robert-Koch-Institut heute mitgeteilt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Bahr und Entwicklungshilfeminister Niebel. Denn auch weltweit ist die Zahl der Ansteckungen zurückgegangen. Gleichzeitig leben immer mehr Menschen immer länger mit AIDS. Die vergangenen 12 Monate seien eine Art Wendepunkt bei der Bekämpfung der Immunschwächekrankheit gewesen, sagte der Direktor von UNAIDS, Michel Sidibe in Berlin.
Ein bisschen an den Rand gedrängt wirkt Michel Sidibe. Bei der Pressekonferenz steht er ganz links hinter dem Äußeren der 5 Rednerpulte, neben den deutschen Ministern Dirk Niebel und Daniel Bahr. Dabei ist Sidibe nicht irgendwer, sondern der Vorsitzende von UNAIDS, der Organisation der Vereinten Nationen zum Kampf gegen das HIV-Virus. Das Entwicklungshilfeministerium hatte ihn zu einer Fachtagung zur AIDS-Prävention eingeladen. Und Sidibe lobt seine Gastgeber überschwänglich.
Germany is a country model for us.
Die Bundesrepublik als internationales Modellland, als Vorbild im Kampf gegen AIDS. Denn in Deutschland, meint CDB, werden auch sensible Aspekte im Kampf gegen das Virus in der Gesellschaft thematisiert. Homosexualität, Verhütung, Prostitution oder Drogensucht. Über dieses Lob freut sich Gesundheitsminister Bahr und auch über die Zahlen, die er geliefert bekommt. Denn die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland wird 2011 um rund 1/10 zurückgehen, auf etwa 2700. Das geht aus einer aktuellen Schätzung des Robert-Koch-Instituts hervor.
Das sind gute Nachrichten, sollen aber nicht dazu führen, dass wir uns zurücklehnen. Die erfreulichen Fortschritte in der medizinischen Versorgung sollen nicht Anlass dafür sein, HIV/AIDS zu unterschätzen. Im Gegenteil, sondern sollen uns immer noch anspornen, alles dafür zu unternehmen, Neuinfektionen zu vermeiden.
Weniger Neuinfektionen sind nur die eine Seite. Die Gesamtzahl der Erkrankten wird auch 2011 wieder um etwa 1200 Menschen steigen, auf 73.000. Besonders betroffen sind immer noch homosexuelle Männer und Drogenabhängige. Bahr setzt weiter auf Aufklärungsarbeit.
Dass wir ganz gezielt diejenigen erreichen, die davon ganz besonders betroffen sind, dass wir sie aufklären, um sie zu informieren und dazu aufzufordern, sich mit AIDS und HIV auseinanderzusetzen.
Auch weltweit war die Entwicklung im vergangenen Jahr ähnlich wie in Deutschland. Die Gesamtzahl der Erkrankten stieg auf 34 Millionen Menschen. Die Zahl der Neuinfektionen sank aber leicht auf knapp 2,7 Millionen. Dahinter, sagt Entwicklungshilfeminister Niebel, würden sich 2,7 Millionen Einzelschicksale verbergen.
Dass AIDS Familien zerstört, Menschen stigmatisiert, ausgrenzt, Schulbildung verhindert, dadurch, dass man sich durch erkrankte Verwandte kümmern muss. Das ist mittlerweile auch in der Gesellschaft weit erkannt worden. Und die Kooperation bei der Bekämpfung von HIV/AIDS ist durch alle gesellschaftlichen Schichten und über alle politischen Parteigrenzen hinaus anerkannt.
Für Michel Sidibe, den UNAIDS-Vorsitzenden, steht die Welt in diesem Jahr vor einem Durchbruch bei der AIDS-Bekämpfung. Neben der Zahl der Neuerkrankungen sei auch die Zahl der Toten deutlich zurückgegangen. Und immerhin die Hälfte der Erkrankten könne mittlerweile mit Medikamenten behandelt werden.
Stefan Eils berichtete. Und mit seinem Bericht geht das Echo des Tages an diesem Montagabend zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf. Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.